aus Jesaja 62, Hoffnungsbilder in schwerster Zeit. Um Zions Willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Hört, was der Herr bis ans Ende der Erde bekannt macht. Sagt der Tochter Zion, sieh her, jetzt kommt deine Rettung. Siehe, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Dann nennt man sie das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich nennt man die Begehrte und nicht mehr die verlassene Stadt. Das nenne ich Adventshoffnung der Superlative. Die Realität, in die es hineingesprochen ist, das absolute Gegenteil, Not der Superlative. Der Prophet erlebt ein entmutigtes und verzagtes Jerusalem. Jerusalem, die Stadt des Shalom, die Stadt des umfassenden Friedens, des Heils, der Freude, des Glücks, des Gelingens, der Fruchtbarkeit, des Wachstums, des Wohlstandes. Ach, geht's uns gut in Jerusalem. Die geschichtliche Situation 520 vor Christus ist ganz anders. Jerusalem ist ein Trümmerfeld nach der babylonischen Katastrophe. Wir kennen ja diese Bilder zurzeit aus den USA und aus dem Ahrtal, wie das so aussieht, wenn eine Stadt ein Trümmerfeld ist. Es gibt Not und Elend und gar keinen Shalom. Übrigens immer wieder bis heute. Das Leben der einfachen Leute, die damals übrig geblieben sind, die was konnten, sind ja alle weg, ist geprägt von Entbehrungen, Hunger, Angst, Schutzlosigkeit vor den befeindeten Nachbarn. Und es gibt Zweifel an Gott und der Hoffnung auf einen neuen Anfang. Es gibt mehr Fragen und Zweifel als Antworten, Gewissheiten und Sicherheit und Sinn gar nicht mehr. Um Zions Willen kann der Prophet nun nicht schweigen. Es muss gesagt und zunächst einmal muss geklagt werden. Aus dem Text hören wir, wie sie sich fühlten. Wie eine verlassene Frau. Ich lese gerade den Roman von Ken Follett, Kingsbridge, und da wird erzählt, wie eine Königin verlassen wird von ihrem Mann und er halt die 17-jährige Sklavin besser findet als sie. Und dann ist sie die Verlassene und es wird so richtig schön kitschig beschrieben, wie man sich so fühlt als Verlassene, ja. Und so haben sie sich gefühlt, wie eine verlassene Frau, die einfach sitzen gelassen wurde, wahrscheinlich um einen anderen Willen. Sie haben sich gefühlt wie ein ödes Land, ohne Wasser, mehr Wüste, keine Fruchtbarkeit, nichts, keine Freude. Das Korn, wenn sie es geerntet haben, holen sich die befeindeten Nachbarn und Fremde trinken den Wein. Immer wenn es was zu essen gab, kamen die Nachbarn und weil die Stadt schutzlos waren, haben sie sich einfach geholt mit Waffengewalt. Die Armee war ja auch weg. Es gab harte Arbeit, viel Armut und wenig Erfolg. Und die sich noch erinnern konnten, fragten, wo bleiben denn die alten Verheißungen Gottes und die Hoffnungsworte der Propheten? Es ist eine einzige große Klage, das versprochene Reich Gottes, damals hieß der Begriff Shalom, ein heilvolles Leben im Shalom, das alles, alles Gute ist noch nicht und vielleicht sogar gar nicht und überhaupt nicht jetzt. Wo ist denn Gottes Eingreifen jetzt? Und wenn noch nicht, wann dann jetzt und überhaupt? Was hat das mit uns zu tun? Mich haben in den vergangenen Wochen zwei große Probleme beschäftigt, aufgrund meines Alltagslebens und aufgrund verschiedener Dienste in verschiedenen Kirchengemeinden. Und diese zwei großen Probleme möchte ich heute Morgen mit euch teilen, weil sie in mir wach geworden sind, als ich diesen Prophetentext las. Ja, wir erleben in diesen Tagen Verzagtheiten, Gebrochenheiten und ein fassungsloses Entmutigtsein. Neben persönlichen Erfahrungsfeldern gibt es da das an den Nerven zerrende, scheinbar endlos Corona-Thema. Ein großes Thema. Ich will jetzt nicht gebetsmühlenhaft die Abendnachrichten wiederholen und was das alles bedeutet. Das wissen wir alle. Müssen wir nicht nochmal sagen. Es ist auf Dauer furchtbar für uns. Das zweite große Thema betrifft die Kirchen und Christen in Mitteleuropa und da vor allem unsere Glaubwürdigkeit. Ich weiß nicht, weil ihr euch beschäftigt habt mit der Situation der großen Kirchen in Deutschland und der realen Situation auch der Freikirchen, mit Ausnahme einiger kleiner, lebendiger, neuer, wachsender Gemeinden. Das Thema Glaubwürdigkeit lähmt auch uns als freikirchliche Christen und unseren Auftrag. Die Bevölkerung legt keinen besonderen Wert darauf, ob man jetzt katholisch, evangelisch, methodistisch oder baptistisch oder pfingstlerisch ist. Wir Christen haben fast keine Glaubwürdigkeit mehr. Ob uns das gefällt oder nicht, ob das gerecht ist oder nicht. Das lähmt uns. Eine Pastorin sagte neulich, wann wird die christliche Kirche vom nächsten Skandal endgültig sturmreif geschossen? Was für ein verzagtes Bild. Die Kirche kurz vor der Sturmreife. Die letzten stützenden Steine fallen. Vertrauensverlust, Kirchenaustritte ohne Ende, sinkende Gottesdienstzahlen auch bei uns, Skandale, Ehrenamtliche verabschieden sich, Hauptamtliche sind Mangelware, das Feuer des Glaubens eine kleine, unspürbare Glut, der geordnete Rückzug, der Ausverkauf und Verkauf der Kirchen und auch wir Freikirchen sind da mittendrin. Es gab bei uns im Südwesten, also in Rheinland-Pfalz und im Saarland, mal 25 Hauptamtliche. Ich glaube, es sind noch 7. Wir sind mittendrin, auch in dieser ganzen Zerfallsgeschichte der christlichen Kirche. Ja, wir sind dankbar für unsere Situation in Bad Kreuznach. Uns geht es wirklich ganz gut. Aber ihr könnt ja mal mit euren Arbeitskollegen, Nachbarn, Verwandten darüber sprechen, dass die christliche Kirche das Heil Gottes in diese Welt trägt und ihr euch als Teil des Salzes und als Licht der Welt versteht. Im besten Fall erntet ihr ein müdes Lächeln. Die Glaubwürdigkeit ist weitgehend dahin. Der ehemalige Ratsvorsitzende Huber in einer Predigt über unseren Text. Die Selbstkritik ist in unserer Kirche häufiger wahrzunehmen als Selbstbewusstsein. Der Jahresempfang unserer Kirchenleitung ist noch nie zur stolzen Leistungsbilanz entgleist. Eher hört man Töne, wie sie ein frecher Hamburger Pastor unlängst geäußert hat. Luther wollte die Erneuerung der einen Kirche. Gekommen aber sind die vielen Konfessionen und Kirchen. Luther wollte die Rückkehr zum Urchristentum und gekommen sind Synodenerklärungen mit dem Esprit eines Telefonbuchs. Luther wollte zum unverfälschten Bekenntnis der ersten Christen zurück. Gekommen aber sind die Herzensguten sowohl als auch Erklärungen der Gutmenschen. Luther wollte die weltliche Allmacht der Kirchen brechen. Gekommen aber sind Beamtenrecht, Controlling, Buchführung und ein Gremienwesen, das die europäischen Behörden in Brüssel zu einer Art Sponti-Treffen macht. Und ist es in unserer Freikirche von oben betrachtet sehr viel anders? Was haben wir denn noch zu sagen? Erlaubt mir einen provokanten Zusatz. Johann Gerhard von Onken, das ist so der Apostel der deutschen Baptisten, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Baptistengemeinden in Deutschland entwickelt hat. Johann Gerhard Onken wollte die Gemeinde der Gläubigen und erntete vielerorts immer wieder kleinkarierte, selbstbezogene und selbstverliebte Vereinsmeierei. Das ist so die Sünde der Art von Gemeinde, wie wir sie sind. Es war eine Führung im neu eingeweihten Hildesheimer Dom, ein wunderschöner Dom, 1000 Jahre alt. Und man hat ihn ganz neu gemacht und es gibt dort auch einen neuen Altar. Und dieser Altar ist ein Felsbrocken aus dem Harz, wunderschön, rechteckig, geschlagen und geschliffen. Der hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Dieser Stein ist mittendrin gebrochen. Man sieht schon aus 10 Meter Entfernung, dass da ein Riss durchgeht und man kann da fast so durchgucken. Ein gebrochener Altar. Das gefiel vielen katholischen Mitbürgern in Hildesheim überhaupt nicht. Doch nicht wir als Kirchen etwa gebrochen. Aber das ist die Realität. Ja, im Blick auf unsere christliche Situation in Mitteleuropa wohlgemerkt, das ist weltweit ganz anders, kann man an das Jerusalem des Propheten Jesaja von 520 vor Christus denken. Das ist das eine große Thema, das ich im Gespräch mit hauptamtlichen Pfarrern, Priestern, Pastoralreferenten, ehrenamtlichen Mitarbeitern in den letzten 8 Wochen geführt habe. Und dann sind da die persönlichen Rückschläge, unsere Realität zu Hause und unserem eigenen Leben, unsere Schwächen, unsere Niederlagen und dann diese übermächtigen Probleme im Zusammenhang der Pandemiesituation, die ich, wie schon gesagt, nicht gebetsmühlenartig nochmal alles sagen will. Aber eins ist im Blick auf Corona klar. Wenn wir alles zusammentrügen, was wir hier heute Morgen im Raum an Verzagtheiten, Ängsten und Verlassenheiten, wenn wir das alles sammeln würden, es würde eine lange Liste werden. Da hinein, was immer uns nun gerade bewegt, spricht nun der Prophet zu Zion. Zion, das steht im Alten Testament für das Volk Gottes und im Neuen Testament für die christliche Gemeinde. Um Zions Willen kann ich nicht schweigen. Das kann nicht so bleiben. Um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Und dann malt der Prophet Bilder der Erlösung und des Heils in die Herzen der Verzagten. Es sind wunderschöne einzelne Bilder, die ich einfach nochmal vortragen möchte. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit. Gibt es etwas, wonach sich Menschen mehr sehnen? Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Also Krone reicht nicht, da sind auch nur jede Menge Edelsteine dran. Und das ist das Volk Gottes, das Gott in seiner rechten Hand hält und zeigt. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Übrigens für die Erwachsenen unter uns, ihr dürft ruhig mal zu Ende denken, was eigentlich passiert, wenn ein Bräutigam zu seiner Braut und ein Braut zu ihrem Bräutigam kommt und die beiden sich wirklich lieben. Was dann folgt, es ist allgemein bekannt. Und das ist die große Linie für die Führenden, so wird es sein. Es verstehen aber alle. Was geschieht denn, wenn Braut und Bräutigam sich vermählen? Ekstatische Freude, Lust und Wonne. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer, ist hier übersetzt. Das heißt eigentlich dein Schöpfer, dein Ursprung. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, nochmal, ein drittes Mal jetzt schon, so freut sich dein Gott über dich. Wow, was für ein Bild. Dafür, wenn Gott zu den Verzagten und Verlassenen kommt im Ödland. Das sagt der Prophet den Verlassenen und im Ödemutus Lebenden an. Der Herr hat geschworen bei seiner rechten Hand und bei seinem starken Arm, nie mehr gebe ich dein Korn deinen Feinden zu essen. Die kommen nicht mehr. Nie mehr trinken Fremde deinen Wein, für den du so hart gearbeitet hast. Nein, wer das Korn geerntet hat, soll es auch essen und den Herrn dafür preisen. Und wer den Wein geerntet hat, soll ihn auch trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Das sind wunderbare Bilder der Hoffnung, die die Schatten der Verzagtheiten und Gebrochenheiten verdrängen und so zu einer neuen Kraft in den Glaubenden, den Vertrauenden werden können. Und genau das kann auch für uns wahr werden. Lasst euch nicht entmutigen von dem noch nicht oder vielleicht gar nicht des Reiches Gottes, das ihr erlebt, sondern lasst euch die Bilder der Hoffnung des gekommenen und kommenden Messias ins Herzen malen in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Es ist das große Aber des Advent. Er kommt uns entgegen. Aber damit nicht genug. Es gibt da eine Aufgabe für die Hoffenden. Auf deine Mauern, Jerusalem, stelle ich Wächter. Weder bei Tag noch bei Nacht dürfen sie schweigen. Ihr, die ihr den Herrn an Zion erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe, lasst auch ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufbaut, bis er es auf der ganzen Erde berühmt macht. Das ist die Passion der Nachfolger Christi, dass sie eben nicht passiv sind. Nachfolger Christi haben immer das Aber der Hoffnung und des Glaubens in ihren Herzen, mit dem sie gegen das Jetzt und Hier antrotzen und sagen, nein, das ist nicht das letzte Wort. Es gibt da viel mehr, viel Tieferes, viel Weiteres in der Liebe Gottes Begründete. Ihr sollt wie Wächter sein. Ich weiß ja nicht, ob du dir vorstellen kannst, dich in der Corona-Krise an deinem Arbeitsplatz, in den endlosen Diskussionen, ob man sich jetzt impfen lassen soll oder nicht, woran das eigentlich liegt, was der wirkliche Grund ist, was man besser machen könnte, ob man das besser laufen lassen würde, besser alle einsperren würde, was auch immer. Wie wäre es, wenn du dich in dieser Situation mal ganz anders sehen würdest als ein Opfer, das da jetzt mitmachen muss, sondern eine neue Rolle einnimmst, die eines Wächters. Wächter, ja, halten Ausschau danach, wer sich der Stadt nähert, Freund oder Feind. Und sie haben die Tore zu schließen und den Einlass zu verweigern oder gastfreundlich Zugang zu gewähren. Aber was machen Wächter dort, wo die Mauern gefallen sind und gar kein Schutz mehr da ist? Dort, wo sich die Tore nicht mehr schließen lassen. In einem solchen Fall, und ich glaube, manche von uns und vielleicht auch wir sind fast in so einer Situation, in einem solchen Fall haben die Wächter eine andere Aufgabe. Sie erinnern sich daran, dass sie ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen und nicht nur vor den Menschen. Sie sind Wächter vor Gott. Tag und Nacht sollen sie das Schicksal Jerusalems vor Gottes Ohr bringen. Sie sollen nicht müde werden, ihm das Geschick des Volkes zu klagen. Sie sollen Gott um Beistand anflehen, damit der Neuaufbau der Stadt gelingt. So sollen sie Wächter vor Gott sein. Sie sollen darum flehen, dass Gott sein Volk und sein Haus nicht vergisst. Was muss geschehen, dass wir in der Not, in der wir sind, zu flehenden Wächtern werden? Was bedeutet das für uns persönlich als Christen, für uns als Gemeinde, für unsere Gottesdienste? Tagesordnung weiterführen oder zu Klagenden und Flehenden werden? Sie sollen Wächter vor Gott sein, aber sie sollen auch Wächter für Gott sein. Ihr Auftrag ist es, und das sagt Jesaja eindeutig, den Namen Gottes in seiner Stadt lebendig zu halten. Wir sind eben nicht nur Opfer der Pandemie, sondern wir haben einen Auftrag, nämlich auf Gott hinzuweisen und wie ein Diadem in der Hand Gottes zu erscheinen und trotz und in aller Not, so nach dem alten Lied, in dir ist Freude in allem Leide, etwas von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Aufrecht, gerade, integer, wenn auch angefochten, angeschlagen, emotional, manchmal ein bisschen durcheinander, voller Hoffnung, stark sein. Es ist der Auftrag der Wächter, der Gottvergessenheit entgegenzuwirken, die sich im Land ausgebreitet hat. Damals und heute sollen die Wächter den Menschen bewusst halten, wo allein sie in ihrer Ratlosigkeit Orientierung finden können. Nicht bei ihren eigenen Fähigkeiten, nicht bei fremden Mächten, sondern bei Gott. Damit sind wir bei der zweiten Aufgabe. Wer ein solcher Wächter sein will, kann nicht auf dem Turm bleiben. Es reicht nicht, Ausschau zu halten. Er muss vom Turm herabsteigen und zu den Menschen gehen. Wir müssen sozusagen aus unserem Turm kirchlichen und freikirchlichen Christseins ganz als brennende Lichter Gottes in unseren Alltag hineinsteigen. Da, wo die Menschen sind, mit denen wir das Leben schon teilen. Wir müssen gar kein neues Aufgabenfeld suchen. Wir sind jeden Tag da. Der Wächter muss vom Turm herabsteigen und zu den Menschen gehen. Er kann nicht nur mahnen, sondern muss selbst, und das wird ausdrücklich vom Propheten gesagt, anfangen, die Steine beiseite zu räumen, die lange Zeiten der Zerstörung zurückgelassen haben. Was könnte das für uns persönlich und gemeinsam bedeuten, unsere Komfortzone als Christen zu verlassen und Steine wegzuräumen? Ich sah vorgestern ein Bild von einer Frau, die kurz nach der Katastrophe in Bad 9a aufgeräumt hat. Es hat gestunken, es war staubig, sie war voll mit Schlamm. So sieht es aus, wenn Wächter helfen, die Steine wegzuräumen. Fragt die Helfer im Ahrtal, was es bedeutet, aber auch welcher Sinn da plötzlich wach wird. Wer ein solcher Wächter sein will, kann die Botschaft, die ihm anvertraut ist, nicht für sich behalten. Er muss ein Zeichen für die Völker aufrichten, sagt der Prophet, Versöhnung unter die Menschen bringen, für den Frieden eintreten. In all dem, was man so gespaltene Gesellschaft im Augenblick nennt, ein Friedensbringer zu sein. Für den Frieden eintreten, was bedeutet das für dich in dieser Zeit? Welche Einstellungen stehen zu einem aktiven Wächtersein, das den Turm verlässt, hilft, die Steine wegzuräumen, wieder neu aufzubauen, Mut zu machen? Was brauchst du, um so zu werden? Vielleicht ist das, du hast uns heute Morgen ja so ein bisschen wach geküsst, Melanie. Was wünscht ihr euch denn von diesem kommenden Gott? Was wünschen wir uns denn für die Situation, in der wir wirklich sind, die ja nun nicht so goldig ist? Der Prophet fährt fort. Zieh durch die Tore hinaus und bahn dem Volk einen Weg. Baut eine neue Straße, räumt die Steine beiseite, stellt ein Zeichen auf für die Völker. Eine Straße bauen, Trümmersteine wegräumen, das ist die staubige Aufgabe. Aber auch Zeichen und Wegweiser der Zuversicht aufrichten. Und Zuversicht sein, das ist unsere Bestimmung. Was brauchen Menschen in diesen Tagen in unserem Land mehr als Menschen, die etwas von der Güte Gottes ausstrahlen, ein bisschen in sich ruhen, ein bisschen Frieden haben und Halt in ihrem Glauben an den kommenden Herrn? Was brauchen sie mehr als ein bisschen Zuversicht? Die Kehrseite ist, für uns zu verstehen, wir sind in dieser Krise nicht für uns selbst da, sondern dafür die Liebe Gottes weiterzugeben, indem wir, wie wir heute hier sind, die Mauer verlassen und in unserem Alltag ganz bewusst das Leben mit den Menschen teilen, mit denen wir dort zusammengestellt sind. Und helfen, die Steine der Corona-Verzagtheiten mit Zuversicht beiseite zu räumen und Wegweiser des Vertrauens und der Hoffnung zu sein. Wie wird das nun konkret? Was bedeutet es für uns real? Wie können wir die Botschaft des Propheten annehmen und umsetzen? Es sind drei Schritte. Erstens, wir können Ja sagen zu dem Elend und ihm unser Leid klagen. Es ist bei diesem Vorschlag des Propheten nicht so, dass alles verharmlost wird oder weggedrängt, sondern das Leid muss in einem Trauerprozess durch uns durch und will geklagt werden, damit er unsere Klage in einen Freudenreigen verwandeln kann. Die Situation annehmen, sie Gott bringen und Trost und Zuversicht bei ihm finden. Der zweite Schritt ist, wir können Bilder der Hoffnung aufnehmen, uns verändern lassen und uns für seine Zukunft öffnen. Gott kommt uns, Gott kommt dir aus seiner Zukunft entgegen. Was für eine Botschaft. Und vielleicht bedarf es ja ein bisschen Fantasie, Kreativität und auch eines Entschlusses, gerade in dieser Zeit, sich Räume im Alltag zu gönnen und zu schaffen, wo wir die Bilder der Hoffnung aufnehmen können. Durch eine tägliche Bibellese, durch eine Zeit des Gebetes, für eine Kerze, die wir bei einer Tasse Tee vom Schlafengehen anzünden und Gott danken, indem wir einen Glaubensbruder, ich sage es mal bewusst jetzt so, einen Mitvertrauenden, eine Glaubensschwester anrufen und einfach uns gegenseitig Mut machen. Es ist deine Verantwortung und deine Passion, nicht passiv zu bleiben, sondern das Aber des Glaubens zu sprechen in notvoller Situation. Und schließlich, wir können als Wächter aufmerksam sein und zu Gott flehen und gleichzeitig in unserem Alltag mit seinen konkreten Menschen integrierend und friedevoll ein Zeichen der Zuversicht, des Vertrauens und der Hoffnung sein. Und gerade das in dunkler Zeit. Und so mündet nun diese einzige Ermutigung unseres heutigen Adventstextes mit einem Ruf der Hoffnung. Hört, was der Herr bis ans Ende der Erde bekannt macht, endet Jesaja 62. Sagt der Tochter Zion, sieh her, jetzt kommt deine Rettung in dem kommenden Messias, dem Christus. Da nennt man sie das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich nennt man die Begehrte, aber nicht mehr die verlassene Stadt. Dann wird es Advent. Gott kommt uns aus seiner Zukunft, der neuen Welt, entgegen. Und wir dürfen uns ihm öffnen. Amen.